Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Gute-Laune-Podcast von der Bratwurst, die endlich in Urlaub ist und hier schön im Planschbecken mit einem Wild Russian in der Hand liegt und der hardest working man in Showbusiness, Özcan Kosa, der mal wieder auf Tour ist, nachdem er mit der Comedy aufgehört hat, begeistert er Leute nun mit einem Duo-Act. Özcan, wo erreiche ich dich?
What's up, Party Peoples? Yeah, ich bin gerade straight up in motherfucking Frankfurt City. Frankfurt am Main.
Yes, das wunderschöne Frankfurt. Bist du am Frankfurter Bahnhof, was so richtig mauschelig-kauschelig ist?
Absolut, ich bin gerade hier im Rumors Hotel, ich blicke direkt auf den Bahnhof. Ich sag's mal so, die Löffel sind warm, die Kerze ist bereit. Let's do it.
Die Stimmung steigt. Ja, es ist, leider, ich war ein paar Mal am Frankfurter Bahnhof. Das ist nun wirklich relativ krasses Pflaster da so. Da ist schon Ansage. Das ist schon relativ heftig. Ja. Das ist so das Heftigste, was man in Deutschland kriegt, glaube ich, so an Drogenecke vielleicht. Höchstens so, keine Ahnung, noch ein paar Parks so in Berlin, aber Frankfurter Bahnhof?
Ja, Frankfurter Bahnhof ist, glaube ich, echt so Umschlagsort Number One. Also habe ich gehört, dass viele in Hamburg, also das ist so, das ist der beste Ort für Drogensüchtige.
Das ist eine schöne Beschreibung, finde ich.
Das ja, das ist so die Akademie für Junkies. Ja, aber ey, Bro, Alter, die Leute tun mir schon leid, Mann. Du musst jetzt echt mal überlegen, die meisten von denen, eine falsche Entscheidung, Mann.
Ja.
Überleg mal, die haben Party gemacht und dann kam irgendeiner und dann hat hey, probier das mal aus. Und dann knallt es sofort. Du willst es gleich wieder haben. Dann auf einmal ziehst du da mehrmals an einem Abend, dann gehst du am nächsten Tag nicht zur Arbeit, weil du mit denen noch chillst und dann hebst du Geld ab, willst es nochmal kaufen. Und dann innerhalb von einem Wochenende ändert sich dein ganzes Leben.
Ich habe ja auch im Rahmen von meinem Studium damals und als ich im Knast gearbeitet habe, natürlich Drogenabhängige vor mir gehabt, weißt du, als ich da als Knastpsychologe gearbeitet habe. Da waren natürlich einige derer, die wir dort als Klienten hatten, halt auch ehemalige Drogenabhängige. Und das, was immer kam von Leuten, die so auf Heroin und so waren, war halt, das war das krasseste Gefühl, was ich je erlebt habe. Und ja, das, nichts dagegen konnte irgendwie ein Vergleich sein. Kein Sex, kein Sport, kein gar nichts. Und deswegen rennst du dem dann immer hinterher. Was aber nicht ändert, dass dich das natürlich zerstört. Also wenn du heroinabhängig bist, muss man nicht drüber reden. Das ist auf allen Ebenen, sozialen Ebenen, körperlicher Ebene, ist alles eine Katastrophe. Aber das ist der Grund, warum diese Scheiße so schnell so abhängig macht. Und die Leute, die da rumlaufen, also jetzt am Frankfurter Bahnhof, die haben alle ihre Story, wie die dazu gekommen sind.
Ja, und die haben auch alle Eltern.
Ja, meine Eltern.
Die meisten, das sind alles Kinder von irgendeiner Mama und von irgendeinem Papa. Deswegen schon traurig mit anzusehen, Alter. Wir machen zwar oft so Jokes und allem drum und dran, weil man sich auch denkt, aber ich glaube, so wie du gesagt hast, die rennen ja immer diesem einen Gefühl hinterher. Dieses erste Gefühl, was sie hatten.
Genau, weißt du? das ist es dann. Ne? Also Heroin ist deswegen, glaube ich, so katastrophal, weil genau diesem Gefühl du dann immer hinterherläufst. Und das ist, das darf man halt, wenn man diese armen Gestalten sieht, die zum Beispiel am Frankfurter Bahnhof rumrennen, halt einfach nicht vergessen, dass das alles Menschen sind mit ihrer eigenen Story. Und dass genau wie bei Obdachlosen jedem von uns die Scheiße auch passieren kann. Weiß ich nicht, ein paar Fehltritte, vielleicht ein Todesfall im engsten Familienkreis. Fängst du an zu trinken, mit dem Trinken verlierst du dann deinen Job. Wenn du deinen Job verlierst, verlierst du auch deine sozialen Kontakte, dann verlierst du dein Eigentum und dann sitzt du irgendwann auf der Straße. Was natürlich in Deutschland im Sozialsystem stimmt, ist, dass diese Leute theoretisch Anrecht auf Hilfe haben und Anrecht auf Unterstützung. Also du musst ja in Deutschland nicht obdachlos sein, das ist wirklich Fakt. Das ist auch, also das ist jetzt auf dem Papier Fakt. Man darf aber nicht vergessen, erstens, dass diese Menschen oft so süchtig sind, dass sie gar nicht eine normale Wohnsituation haben können oder wollen und dass sie auch alles dafür verkaufen würden. Ne? Also das habe ich im Knast ja auch erlebt. Ich habe im Knast gearbeitet und wir hatten halt auch Leute, die drogenabhängig waren. Die haben dann, sagen wir mal, eine kleine Wohnung bekommen und haben erstmal alles aus der Wohnung verkauft, um Drogen zu kaufen. Ja, ja, das ist natürlich, denen ist dann mit einer Wohnung auch nicht geholfen. Also es ist ziemlich beschissen, was da abgeht. Und in anderen Ländern ist es durch, ich meine, guck dir mal in Amerika, Los Angeles und so an, 100.000, es gibt glaube ich in Los Angeles 100.000 Obdachlose. Ja, aber Philadelphia war schon lange im Arsch, weißt du, aber Los Angeles ist ja, wenn man Deutscher ist, ist Los Angeles, ist Hollywood, Los Angeles ist... ist Broadway, nee, Broadway ist in New York, aber du weißt, was ich meine. Los Angeles, ja, immer so, ist Los Angeles.
Los Angeles, Digga, ist Eiffelturm, was sie. Ja.
Genau, Los Angeles ist Eiffelturm, genau. Schieferturm von Pisa, alles in Los Angeles. Ja. Nein, aber du weißt, was ich meine. Mit Los Angeles verbindet man als Europäer so einfach das Amerika, weißt du, dieses Goldküste, Kalifornien. Und dann siehst du Bilder aus Los Angeles, wie einfach auf diesem, es gibt ja diesen Weg, wo die Sterne lang gehen, weißt du, wo die ganzen Prominenten dann, wo wir beide auch schon Anfragen gehabt haben, aber gesagt haben, nein, wir wollen das. Ich bin in irgendeiner norddeutschen Stadt, bin ich auf so einem Walk of Fame verewigt mit meinen Händen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Stadt heißt. Muss ich mal nachgucken. So, das dann, so, weil so leer oder so. Ja, wirklich, wirklich. Da bin ich hier in so einer kleinen Stadt. Da habe ich so meine Hände in den Zement gedrückt. War auch gar nicht offiziell, da waren einfach Arbeiten und ich habe da meine Hände reingedrückt. Und auf diesem Walk of Fame.
Das war einfach nur eine Präventionsmaßnahme für sexuelle Belästigung. So, wenn Sie diese Händeabdrücke irgendwo sehen, rufen Sie die Polizei.
Genau, wenn Sie diese Abdrücke auf Ihren Brüsten nach einer wilden Nacht finden, rufen Sie die Polizei an. Nee, es war eher so, auf diesem Walk of Fame, zum Beispiel, wenn du den mal googelst, ne, auf dem die ganz Großen sind, keine Ahnung, Jack Nicholson und so, mittlerweile ist das Ding ja super lang, da sind tausende von Stars mittlerweile verewigt und da campen halt Obdachlose drauf, auf diesem Walk of Fame. Und eine krassere Differenz zwischen Walk of Fame, also Boden belegt mit irgendwie den Handabdrücken von super Prominenten und gleichzeitig darüber schlafen Obdachlose, kann es ja irgendwie nicht geben. Und das ist in den USA eine echte Krise, ein echtes Problem.
Ja, die haben ja ganz viele Obdachlose und halt auch diese Opiatkrise ist ja,
Oxycontin, ja.
Ja, das Oxy und so. Ah, das ist echt hart, Alter. Jedem kann ich nur empfehlen,
die Serie Dope Sick mal zu gucken, wenn ihr darüber was erfahren wollt. Die ist sogar ein bisschen lustig, aber auch sehr düster. Die geht nämlich genau darum. Gell? Ich glaube, es war Netflix, kann aber auch Prime sein. Ja. Dope Sick mit Michael Keaton. Da geht es halt genau darum, dass diese Firma Purdue Pharma heißen. Die gab es wirklich. Die sind mittlerweile pleite gegangen, glaube ich. Oder sind zumindest die staatlichen Strafen waren irgendwie Milliardenhöhe. Die haben halt ein neues Schmerzberuhigungs- oder Betäubungsmittel rausgebracht und haben gesagt, das wäre nicht abhängig machend. Und dann kam, nachdem die das schon an hunderttausende Arztpraxen in den USA verteilt haben, kam nach längeren Studien raus, das ist ungefähr so abhängig machend wie Heroin. Und das hat die USA in eine Spirale gestürzt. Und die wussten das. Ne? Also die Pharmafirma wusste das, aber sie wussten halt auch, sie können enorme Gewinne damit machen. Und das hat die USA in eine Spirale gestürzt, dass da einfach Millionen Drogentote in den letzten Jahren waren, weil die halt dieses Mittel missbrauchen, weil das halt eben nicht mehr als Schmerzmittel missbraucht wird, Oxycontin, sondern weil es als Droge missbraucht wird dann. Ne? Und das
Der Turbo-Boost, also der Switch in dieser ganzen Geschichte ist ja, dass die halt so marketingtechnisch sehr genial waren, weil sie sich gedacht haben, die meisten Ärzte und Apotheker in den USA sind Männer. Also nehmen wir die Vertrieblerin, irgendwelche heißen Girls, und die gehen dort halt hin und sagen, hey, zieht euch einen Ausschnitt ein und gib ihm.
Das war die Bewerbung, das war mir nicht bewusst, aber okay.
Ja, ja. Es gibt eine Serie auf Netflix, das ist echt sehr humoristisch, aufgearbeiteter, ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt, aber angeblich war das dann so, dass sie dann auch eine Vertrieblerin, die da sehr gewillt war, die Beste zu werden. Und also krasse Story, und so haben die halt auch die Apotheker und halt auch die Ärzte und umgekriegt.
Weißt du, was das kleine bisschen, also in der Serie, die ich gesehen habe, Dope Sick, nicht die gleiche, die du gesehen hast. Wahrscheinlich gibt es mehrere Serien darüber. Das Interessante ist, dass diese Firma, also dieses Purdue Pharma, will dann halt diese Droge oder dieses Medikament auch weltweit vermarkten. Und der einzige Markt, wo sie in der Serie sagen, ah nee, da gehen wir nicht hin, ist Deutschland. Weil man kann über Deutschland immer viel abkotzen und es gibt nur wirklich genug Sachen, die hier scheiße laufen. Aber wenn wir eine Sache haben, dann ist es eine sehr rigide Gesundheitsbehörde und sehr rigide so pharmazeutische also das Zeug wäre in Deutschland nie auf den Markt gekommen. Das wäre einfach, ja. Und deswegen wird es auch in der Serie, sagen die auch so, ja, Deutschland lassen wir aus, weil die prüfen das und die werden rausfinden, dass wir faktisch Heroin verteilen und dass das einfach nicht geil ist, was wir hier machen. Und das ist wirklich, ja. In Deutschland sind die Regulationen zum Beispiel für Medikamente viel höher als in den USA. Und ja, du siehst ja, was das macht. Ne? Also ich meine, guck mal, die haben da einfach, stell mal vor, Aspirin wäre wie Heroin und du könntest das in jeder Apotheke kaufen. Und dann würde man erst ein Jahr später merken, Alter, da laufen jetzt Leute, das ist die Folge von dieser Oxycontin-Scheiße gewesen, dass Leute wirklich mit der gezogenen Knarre in die Apotheke gelaufen sind, gesagt haben, ich will alles, was ihr habt. So, und die komplette amerikanische Kultur der letzten 10 Jahre ist durch diese Opioid-Krise richtig in die Scheiße geraten. Aber wenigstens haben sie einen Mann am Ruder, der also das gerade auszieht.
Ich sag mal so, wenn du dir dort ein Nasenspray holst, damit ist in Deutschland das was gegen Pestizide. Ja, damit töten sie ungeziefer, Alter. Ja, nein, aber ist ja auch bei McDonald's so, Digga. Die Pommes in den USA sind anders als die Pommes in Deutschland. Das, was man in den USA als Brot deklariert, kannst du in Deutschland nicht als Brot deklarieren. Das ist in Deutschland kein Brot. Also man darf das nicht Brot nennen. Oder Fanta, ganz krass. Auch hier nehmen die ja so pflanzliche Farbstoffe. In den USA wird alles. Ich habe mal ein Video gesehen, da war eine Wissenschaftlerin, hat dann auch gemeint, da ist Titaniumoxid, keine Ahnung jetzt, welche Stoffe, ich laber jetzt irgendeinen Scheiß. Weil ich merke, dass wir oft sehr viel Scheiße labern. Auf Spotify habe ich die Kommentare durchgelesen.
Ja. Digga, aber ich der muss Bierenkacker, so lachen. Jetzt hat mir gut gefallen, dass jemand mich den Bierenkacker genannt hat. Das gefällt mir sehr gut. Besonders geil fand ich, dass der Typ mir vorgeworfen hat, ich hätte Unrecht bei einer Sache, bei der ich eindeutig Recht hatte. Das kann man in 10 Sekunden googeln. Also das, was ich erzählt habe über den Unfall auf dem Fernsehturm in Dortmund, ist leider genauso passiert vor 20 Jahren. Und ja, da war unten ein Café und ja, da saß die Familie und hat das leider mit ansehen müssen. Aber ich mag, dass Leute unseren Podcast so als so eine Art News-Podcast begreifen und dann so Faktencheck machen und sich hinsetzen und sagen, aber warte mal, Titanic war doch erst 1997 im Kino, der kann doch gar nicht 96 drin gewesen sein. Alter, wir sind doch hier nicht Apofika, ey. Das hier ist ein Laber-Podcast. Was erwarten die Leute? Das ist hier, also 50% musst du von allem, was wir erzählen, sowieso immer erstmal abziehen. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war die Beleidigung der Bielenkacker. Ich überlege ernsthaft auch über die nächste Tour, Bielenkacker auf Tour zu nennen, weil mir das wirklich gut gefallen hat.
Also was mir aber gefallen hat bei den Kommentaren, fand ich, dass sie deine Inkompetenz auf dem Fachgebiet der Psychologie...
Ja, das stimmt nicht wirklich. Also sie haben mir halt vorgeworfen, ja, weil ich gesagt habe, dass ADHS im ICD-10 nicht enthalten war. Das stimmt nicht mehr. In der revisierten Fassung ja. In der Zeit, als ich studiert habe, war das aber noch so. Also sagen wir mal, ich hatte in der Vergangenheitsbetrachtung recht, in der aktuellen Lage nein. Das stimmt, aber ich bin auch seit 15 Jahren kein Psychologe mehr. Verstehst du? Also ich könnte jetzt auch sagen, also wenn ich jetzt sagen würde, Aderlass ist eine gute Therapie, weil das stand vor 150 Jahren mal in einem medizinischen Buch, dann könnten mir natürlich auch Leute vorwerfen, ja, ist schwierig, weil Aderlass ist halt offensichtlich kein... Weißt du, was Aderlass ist? Ja, ne?
Nee, was ist denn, wenn du deine Adern loslässt? Ich weiß, was Aderlass ist. Ja, ich weiß natürlich.
Aber das, was ich an Aderlass so geil finde, ist, dass sie das jahrhundertelang gemacht haben. Also für die, früher hat man ja Säftelehre und so geglaubt und man hat gedacht, das Blut wäre mit negativen Kräften behaftet und man müsste das Blut ableiten. Das ist natürlich so ziemlich, wenn jemand schon sehr krank ist, ihm auch noch Blut aus dem Körper rauszuleiten und das nicht nachzufüllen, ist natürlich richtig scheiß Idee so, ne? Aber das haben die trotzdem, über Jahrhunderte haben die das gemacht. Jahrhunderte.
Aber ich glaube, bei Hypertonie war das ganz gut, wenn man das gemacht hat.
Ja, das war aber auch das Einzige. Also Hypertonie, also Bluthochdruck war das Einzige, wo man das theoretisch machen kann und das keine katastrophalen Folgen hat. Aber wenn jemand irgendeine andere Erkrankung hat, macht ja auch Sinn. Weil die Produktion von roten Blutkörperchen ist für den Körper ja eine anstrengende Leistung. Das ist ja ein Kampf, jeden Tag das Blut so gesehen frisch zu halten. Und wenn du dann noch Blut ableitest, du lässt die Leute letztlich ausbluten. Das ist eine richtig beschissene Idee und trotzdem hat man das jahrhundertelang gemacht. Zum Glück leben wir jetzt in modernen Zeiten, Ötze. In modernen Zeiten.
Ja, hey, modern life and modern praises.
Hast du eigentlich gesehen, was der amerikanische Präsident, er hat ein paar Knaller gebracht, aber letzte Woche hat er einen seiner absoluten Comedy-Highlights gegeben. Das hat mir wirklich gut gefallen.
Okay, warte, ich mach Übergang. Bratwurst und Baklava, Politik. Hau raus, ja, Bruder.
In dem Fall, Bruder, ist es jetzt nicht so wirklich Politik. Der Präsident von Liberia, dem afrikanischen Land Liberia, war zu Gast im Weißen Haus. Hast du es gesehen?
Nee, es ist der Liberian Girl.
Genau, er arbeitet auch in der Library, genau. Warte. Aber jetzt kommt's, dieser liberische Präsident hat halt eine kurze Ansprache im Weißen Haus, nicht Ansprache, also die haben halt so eine Art, saßen dort an einem großen Tisch und er hat sich bedankt, wie stolz er ist, dass er zu Gast sein darf und dass es für sein Land natürlich eine Ehre ist, dass die Beziehungen zu den USA so positiv sind. Und dann hat Trump... So geil, der Typ, hat er ihm so gesagt, ja, I just want to ask you, you speak such a beautiful language, it's such a beautiful English, where did you learn it? Do you learn it in school, high school, where did you learn it? Und ohne Englisch ist die Amtssprache von Liberia. Amerika ist tief in die Kolonialgeschichte Liberias mitverknüpft, das heißt, das ist die Muttersprache dieses Mannes. Oder zumindest die Sprache, die er beruflich jeden Tag spricht. Und du sahst halt in seinem Gesicht, wie er so dachte, boah, Alter, das ist einfach so eine rassistisch dumme Frage. Weißt du, also ihn zu fragen, also erstmal überhaupt einen schwarzen Mann, der im Weißen Haus zu Gast ist, aus Afrika zu fragen, warum er so gute Fremdsprachenkenntnisse besitzt. Er ist ja der Präsident des Landes, das ist ja jetzt nicht irgendein Bauer. So, das ist der Präsident des Landes, dass der Englisch kann, ist schon okay und... ist ja auch respektabel, aber wenn das seine Muttersprache ist und der amerikanische, ich stell mal vor, was hätte der darauf antworten sollen? Er hat echt nur so geguckt, so, thank you, Mr. President, thank you.
Ja, aber was willst du doch sagen? Du so, yeah, I was good in school.
I was good in school, we learned it because it's my mother tongue, yeah. You cunt.
Aber war das, es wurde kolonialisiert oder was? Also es ist ein Koloniestaat, so gesehen, Liberia.
Ja, ich fast alle afrikanischen Länder wurden ja bedauerlicherweise kolonialisiert. Nicht von den USA direkt, aber sie sind damit irgendwie verknüpft und Englisch ist die Muttersprache von allen Liberianern. Oder zumindest also die Amtssprache. Ne? Und
die Engländer waren dort spazieren.
Ja, aber die Amerikaner hingen da auch irgendwie mit drin. Ich kenne die genaue Geschichte nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass man im Hintergrund einfach alle Mitarbeiter sah und alle so, what the fuck, Alter.
Das ist echt scheiße. Also,
stell mal vor, jetzt ohne Scheiß, du wärst in einem Interview, so als deutscher Comedian Özcan Kosa, und dann würde dich jemand fragen, so, Özcan, du sprichst aber wirklich gutes Deutsch, ey, richtig krass, wo hast du denn das gelernt?
Basti.
Ja.
Basti.
Wahrscheinlich ist dir das passiert, ne?
Das passiert mir, weißt du, wie oft mir das passiert ist?
Wirklich?
Ja, natürlich, Digga, weißt du, wie oft ich in meinem Leben den Satz gehört habe, Sie können aber gut Deutsch sprechen.
Boah, ist ja schrecklich.
Das ist, jetzt inzwischen nicht mehr, aber so bis vor 10 Jahren oder 15 Jahren habe ich das sehr oft gehört. Sehr oft. Also ich habe diesen Satz vielleicht, bestimmt 30 Mal gehört in meinem Leben.
Oh Gott, das klingt, 25 Mal, ehrlich gesagt, das klingt so ein bisschen, als wärst du Bergarbeiter in den 60er Jahren gewesen. Da hätte man das noch, da gab es doch mal diese total schreckliche Folge von, ich weiß nicht, einer wird gewinnen oder so, wo eine Gastarbeiterfamilie aus der Türkei eingeladen war. Und dann saßen die auf so Bierbänken, umringt von 500 so 60-jährigen Deutschen. Und der Interviewer hat die behandelt, als wären das war, ich weiß nicht, ob es Wim Tölke war oder so.
Aber wann war das?
Das war 1972 oder so.
Ja, das verstehe ich auch noch. Guck mal, also ich hatte es auch letztens, ich habe mit einem, ich glaube, er hat einen syrischen Background, habe ich gesprochen, da habe ich zu ihm aber auch gesagt, ey, du kannst aber wirklich gut Deutsch sprechen. Der Typ war 7 Jahre hier, also wirklich unglaublich flüssig, sehr redegewandt. Und da hatte noch so ein bisschen ganz leichten Akzent. Deswegen habe ich ihn gefragt. So. Und ich war hellauf begeistert. Also ich glaube auch nicht, dass man das mit einer negativen, dass es so negativ gemeint ist von den meisten, sondern die wollen damit vermitteln so, hey, wow, also du beherrschst diese Sprache sehr gut, aber man merkt, also bei ihm ist es ja so, er ist noch nicht lange in Deutschland, weißt du, aber wenn du dann hier geboren, hier aufgewachsen bist, ist es anders, ja, wenn du das dann hörst, aber
ne?
Das weiß ja dein Gegenüber auch oft nicht, weißt du, das muss man auch, Ich sag ja, also ich glaube nicht, dass jeder, der so eine Frage stellt, jetzt klar, auf politischer Ebene ist das sehr, sehr dumm. Das ist richtig dumm.
Wenn du ja, also Alter, als amerikanischer Präsident musst du es halt schon wissen. So, das
ja,
musst du.
Ja, da hast recht. Also da hast du absolut recht. Da sollte man auch von den Staatssekretären ein bisschen geschult werden im Vorfeld.
Alter, die haben jetzt, das ist kein Witz, ne? Weil Trump die Briefings nicht liest. Weißt du, du musst dir vorstellen, als amerikanischer Präsident, du stehst morgens auf, dann spuckt dich deine Frau an, weil sie dich hasst, also in dem Fall. Dann stehst du auf und dann kommen halt irgendwelche Berater und die machen dann halt ein Briefing mit dir. Du kriegst halt so Dokumente, wo drauf steht, keine Ahnung, wir sind heute, ist der liberianische Präsident hier oder Präsident von Liberia und danach hast du ein Telefonat mit Macron und bla, was weiß ich. Und dann gibt's Mittagessen. Und er liest diese Dinger halt nicht. Er liest die nicht. Das ist nachweislich so. Ne? Das haben ganz viele Leute, die im Weißen Haus arbeiten, auch offen zugegeben, dass er das nicht liest. Was wirklich scheiße ist. So, weißt du, man sollte das schon, wenn man in dem Job ist, sollte man das schon lesen. So, weil es schon wichtig, was er macht. Er ist ja nicht irgendwie, er arbeitet ja nicht an der Kasse bei Aldi oder so. Weißt du, wo das Schlimmste ist, dass du eine Inventur machen musst, sondern er sitzt halt am Knopf der Atomraketen. Er liest es nicht. Und jetzt haben die, das ist kein Witz, überlegt, ob sie für ihn eine Art gefakte Nachrichtensendung, weil er gerne Fernsehen guckt. Also sie machen eine, würden eine Nachrichtensendung machen, die aber nur für ihn ist, wo dann halt einer sitzt und so gesehen die Themen des Tages für ihn vorliest, damit er sich das angucken kann. Alter, wie, also wie viel einfacher sollen wir es ihm nochmal, Digga, sollen wir es ihm noch als Ausmalbuch geben oder so vielleicht so? Keine Ahnung.
Aber mal. Die wollen jetzt, also warte mal ganz kurz, die wollen jetzt eine Fernsehsendung, also eine Nachrichtensendung produzieren
ja.
Oder eine Zusammenfassung des kommenden Tages und
ja, das aber kann man sich so, in der Optik und der Macherart eines Fox News Channels, weil das guckt er halt gerne.
Okay,
also so
aber
ein bisschen
dann ist
wie in Deutschland die RTL 2 News.
Mhm.
Das ist aber so, das als würde Friedrich Merz sich morgens hinsetzen und die Bundesregierung oder die CDU-Führungsspitze müsste ihm eine Art RTL 2 News zusammenschneiden, damit Friedrich Merz weiß, was heute zu tun ist im Bundestag.
Ah, das wäre mir alles zu billig, Alter. Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann hätte ich gern jeden Tag ein Theaterstück. Ich will das im Theaterstück haben, Bro.
Das wäre also geil, wenn die morgens reinkommen, alle so verkleidet, einer so als Präsident von Liberia und so, das ist eine gute Idee.
Nein, es sollte nicht zeitgemäß sein. Ich stell mir eher ein Theaterstück aus dem Jahr, ja, so 1700 vor. Also ich möchte auch, dass das Kostüm auf jeden Fall auf dieses Jahr dann angepasst ist. 17. Jahrhundert. Auch die Zähne sollten dementsprechend sein. Also es sollte schon so echt wie möglich. Und ich möchte das jeden Morgen sehen. Und dann möchte ich in die Hände klatschen, so. Und dann fangen die an. Und dann gibt's auch so eine Band, weißt du, mit so Instrumenten aus dieser Zeit. Das wäre sensationell. Kann ich mir vorstellen.
Das wäre was, wo du sagst, ja.
Ja, da sehe ich mich, Basti. Da sehe ich mich wirklich. Also, das ist schon so ein, ja. Aber es ist halt... Ja, seien wir ehrlich, ist natürlich crazy shit. Aber gibt's denn Menschen, die dann, wobei ich mache mich gerade drüber lustig, Alter, aber ich bin auch so ein Typ. Also
du wärst auch so ein Typ, aber deswegen macht man jemanden wie dich ja nicht zum Präsidenten, verstehst du? Das ist ja, wir beide sind ja weiter weg von der Macht, als es nur irgendwie geht.
Ja, also des Comedians Präsidenten werden, das passiert in einigen.
Der Comedy-Präsident, das würde mir allerdings gut gefallen bei dir, das fände ich lustig.
Ja, aber es gibt's ja, Digga.
Es gibt den Comedy-Präsidenten? Wer ist denn bitte der Comedy-Präsident? Atze Schröder oder was?
Nee, Zelensky.
Stimmt, das ist auf jeden Fall der
Zelensky
Komiker,
ist Comedian,
der es am weitesten geschafft hat von uns allen. So. Der hat's auf jeden Fall
ja, der hat ja auch keinen politischen Background, also der ist ja einfach Comedian gewesen. Der hat Comedy-Shows gemacht, der war Stand-Up-Comedian, der hat Comedy-Fernsehsendungen gemacht und dann hat er sich, und dann ist er auf einmal, hat ein paar politische Äußerungen und dann ist er halt Präsident geworden.
Ja, also ich glaube, es war schon ein bisschen mehr als das, aber ursprünglich ist er Entertainer, ne? Und ich finde das, also die Geschichte von Volodymyr, ich sage immer, will mal Wladimir, aber Volodymyr Zelensky ist, glaube ich, schon eine sehr beeindruckende Geschichte. Weil stell mal jetzt mal ohne Scheiß. Politik ist ja immer ein Run am Ende um die Beliebtheit. Deswegen ist ja auch Donald Trump Präsident geworden. Da geht es ja nicht um Fähigkeiten, sondern weil die Leute geglaubt haben, er ist ein Entertainer, er ist lustig, er wird schon nicht so viel Scheiße bauen. Haben sich gewundert, dass er das dann doch tut, aber okay. Die haben halt gedacht, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Und Zelensky hat halt, also ich glaube, der hat ja selber nicht damit gerechnet, was auf ihn zukommen würde, so, weißt du?
Und ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, was auf ihn zukommen würde.
Genau, keiner hätte damit gerechnet. Und das ist schon, also dieser Präsident, der, sagen wir mal, durch seine Beliebtheitswerte ins Amt gekommen ist, dass der dann der Präsident wird während eines feindlichen Angriffs und eines Krieges, der sein Land mehrere Jahre in Atem hält, keine Ahnung, dass sein Land mehrere Jahre halt in Angriff ist. Boah, was für ein krasser. Stell es mal vor, du würdest jetzt deutscher Bundeskanzler werden. Ne? Weil die Leute lieben dich, stimmt ja auch. Und ich glaube, wenn du dich bewerben würdest zum deutschen Bundeskanzler, du hättest durchaus realistische Chancen.
Bro, ich hab's gerade gegoogelt. Er hat sein Einstieg in die Politik war 2017. Da hatte der, also es war eine Show, seine Show hieß Sluha Narodu, eigentlich so gesehen so Polit-TV-Show mäßig. Okay. Diener des Volkes heißt die und also 2017 wurde mit Unterstützung der Show Sluha Narodu die gleichnamige Partei gegründet und Ende 2018, also so circa 1,5 Jahre später, kündigte er via TV seine Kandidatur an seine Frau Elena erfuhr davon zunächst über den Bildschirm. Also, und dann war sein Wahlsieg, und dann war sein Wahlsieg 2019 mit 73% gegen den Amtsinhaber Poroschenko im April.
Wie viel Prozent? 73?
73.
Wow. Das ist
also er hat 2017 eine Fernsehsendung gehabt, die halt politisch oder kabarettistisch war, hat dort gesagt, er gründet eine Partei. Ein Jahr später hat er seine Kandidatur bekannt gegeben und dann hat er gewonnen mit 73%.
Das ist krass, oder?
Also das ist sein politischer Background.
Das ist ein bisschen so, also Stefan Raab auf seiner Höhe, also als er am allerbekanntesten war, so Anfang, Ende der 90er, Anfang 2000er, wenn der eine Partei gegründet hätte, dann hätte Stefan Raab wahrscheinlich 2002 oder so auch Bundeskanzler werden können.
Ja, der hat die aber auch damals, Stefan Raab hat ja auch damals diese Politikrunde anmoderiert. Da gab es ja auch das Duell, Kanzlerduell.
Das Kanzlerduell, ja.
Das war das erste Mal, als er so in die Politik, also so,
aber
so politische.
Das war, glaube ich, was ihm nicht so richtig, also wo er nicht so richtig happy mit war. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne ihn ja nur oberflächlich, aber ich weiß nicht wie. Aber stell dir mal vor, er hätte daraus dann gesagt so, wisst ihr was, ihr seid alle Scheißkandidaten, ich werde jetzt Bundeskanzler.
Ja, ich glaube, er hätte es geschafft, Digga, damals.
Das wäre so.
Damals hätte er es geschafft, auf
ja,
jeden Fall.
Ja, meine Damen und Herren, hallo, ja, jetzt, ja, jetzt Steuererhöhung. Jetzt kennen Sie schon Steuererhöhung? Ich hab da mal was hier, schauen Sie sich das mal an. Und dann so einfach so ein Flipchart, wo alle Steuern so hochgehen.
Oh mein Gott, ja. Also Digga, ich hätte gar keinen Bock. Ich könnte mir das gar nicht geben.
Ich auch nicht, gar
jeden
nicht.
Tag so Debatte und Pipapo und.
Und du musst ja auch immer politisch korrekt sein in Deutschland, weil es ist ja nicht wie in den USA. Du kannst halt, also wenn das Merz gemacht hätte, dann hätte man ihn wahrscheinlich hier, also mit dem Präsident von Liberia, hätte man ihn danach wahrscheinlich jetzt heimgebracht. Also in Amerika kannst du, glaube ich, ein kompletter Vollidiot sein. In Deutschland als Bundeskanzler kannst du dir das, glaube ich, so nicht leisten in der Form und Weise.
Basti, warum redest du immer so? Warum musst du so beleidigend sein?
Oh ja, stimmt. Ah, du hast ja großes Verständnis für den amerikanischen. Ich glaube
nee,
auch.
Nee, ich habe gar kein Verständnis. Nee, aber du beleidigst ihn. Ich flieg halt in 2 Wochen nach New York, weißt du? Und wegen deinem Scheißgeschwätz, Alter. Wegen deinem Scheißgeschwätz habe ich einfach keinen Bock. Ja, der Digga, weil du halt nie dorthin fliegst, weißt du?
Richtig, ich werde da auch nicht hinfliegen.
Ja, ja. Du Fisch, Alter.
Er hat auch eine kluge Sache beschlossen jetzt, weil in Amerika jetzt schon die Tourismusbranche komplett im Arsch ist und wirklich sehr wenig Leute im Moment in den Urlaub nach Amerika fliegen, außer dir. also die Tourismuszahlen sind irgendwie wirklich drastisch zurückgegangen, hat er beschlossen, dass Leute in Nationalparks von anderen Nationalitäten, also Amerikaner zahlen weiterhin den gleichen Preis, aber wenn du als Ausländer jetzt einen der schönen amerikanischen Nationalparks besuchen möchtest, dann musst du mehr bezahlen. Ja. Das ist so clever. Wenn die Tourismusbranche schon am Arsch ist, dann sollte man die Sachen für die Leute, die kommen, noch möglichst verteuern, damit die gar keinen Bock mehr haben. Ist schon wirklich, ist schon clever.
In der Schweiz haben sie ja aber auch zum Beispiel, da darfst du in
ein Freibad. Ja, aber es ist auch die fucking Schweiz, Digga. Verstehst du? Die Schweiz. Das ist die Schweiz. Denen geht's wirklich gut. Also wenn es irgendeinem gut geht, dann den Schweizern. Ich hasse es, in die Schweiz zu kommen. Weil ja, die Schweiz also, ist einfach so, sie ist so widerlich schön. Sie ist politisch so konstant. Den Leuten geht's gut.
Ja, ja, aber ich wollte jetzt gerade nur was sagen, weil sie politisch so konstant ist. In der Schweiz gibt's ein Freibad, da darfst du als Ausländer nicht rein.
Ey, das, die Schweiz kann sich das auch leisten, weil, also ich find's falsch und absurd, aber sie können sich in Anführungszeichen, meinst du jetzt als Ausländer, also als Mensch mit einem Nicht-Schweizer, du musst da nachweisen, dass du geborener Schweizer bist, oder was heißt Ausländer in dem Fall jetzt?
Nee, also ich glaube, zunächst einmal nur Leute mit Schweizer Pass,
okay,
oder aus der Region, kannst mal googeln, ich habe das irgendwann gelesen vor ein paar Tagen. Aber es soll jetzt richtig gut dort sein.
Das ist richtig geiles Schwimmbad. Ja, super. Ja, gut, das ist Rassismus am Ende. Institutionalisierter Rassismus. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Aber die Schweizer können sich das dahingehend, nicht, dass ich das richtig finde, aber sie können es sich leisten, weil ihr Land nun mal seit ungefähr ewigen Zeiten auf allen Statistiken, also wenn es jetzt, ne, Wohl,
aber der
also
Tourismus,
das Wohl der Bevölkerung, das Einkommen, der Tourismus, der, die Schweiz ist einfach, die haben gewonnen, Digga. Die haben sich auch Tourismus schön immer aus allem rausgehalten, auch Zweiter Weltkrieg, haben sie gesagt, hier, bringt uns mal ein bisschen von dem Nazi hier, von dem Judengold, bringt uns mal ein bisschen rüber hier, könnt ihr hier so irgendwo so ein bisschen dahin tun. Wir gucken da drauf, wenn was schief geht. Und das, die Schweiz hat immer, ist immer easy durch alle Krisen durchgegangen. Alle reichen Firmen, allerdings, jeder kennt den Begriff des Schweizer Bankkontos. Du und ich haben natürlich auch riesige Schweizer Bankkonten.
Nee, das habe ich nicht.
Nicht?
Ich hab kein Schweizer Bankkonto. Nee,
ich auch nicht. Ich glaube, das kriegst du auch gar nicht mehr so einfach.
Ich hätte es bekommen.
Ach.
Ich habe Nein gesagt.
Gab es da Gespräche zu oder was im Schloss?
Ja, die Kosa? die haben mich angeschrieben.
Direkt. Kam da so ein Urs angefahren oder was auf seinem...
Nee, es war wirklich sehr seriös. Also ich wurde da direkt angefragt über einen Kontakt.
Und du wurdest dann direkt gesagt, angefragt für ein Schweizer Bankkonto?
Ja, ob ich nicht meine Konten ins Ausland transferieren will.
Und du hast gesagt, Schweiz. Nein, natürlich
ja,
nicht.
Ja, Ich habe erstmal die deutsche Nationalhymne gesungen und dann habe ich gesagt,
im Garten.
Hört mal zu, ihr Ficker, okay? Ich habe gesagt, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja, natürlich gar nicht das.
Boah, du kannst es wirklich, gruselig.
Nein, nicht so gut, aber ich kann gut parkieren.
Parkieren? Ja, die Schweiz, das ist mir einfach unangenehm, weil es denen allen so gut
geht. Nein, Schweiz ist Killer, Alter. Also Schweiz,
ja, natürlich ist das geil, Digga.
Ich würde da hinziehen, also Schweiz würde ich hinziehen.
Ey, ich bin letztes Jahr, ich war auf Tour in der Schweiz. Ich bin durch Luzern gelaufen. Alter, Luzern, ohne Scheiß. Es gab mal so eine Serie, wo man stirbt und dann wird man in so eine Art, wie hieß das, Upload, glaube ich, wo man in so eine Art Paradies hochgeladen wird. Und dieses Paradies in dieser Serie sah einfach original aus wie Luzern. Ein kristallblau-grüner See, nur geile Häuser, überall, selbst das Parkhaus sah gut aus. Das Parkhaus, Digga. Fahr mal in Köln im Parkhaus in der Innenstadt. Anfarina gab's früher. Ohne Scheiß, da sind noch nicht mal mehr die Junkies reingegangen. Anfarina stank nach Pisse bis zum Kölner Dom. Das ist ungefähr 600 Meter.
In Köln, Alter, die Parkhäuser Stalagniten und Stalaktiten aus Harnstoff und Urin, Alter. Das ist so richtig ekelhaft.
Aber das ist ein Geldlieferant. Ich hatte mal, meine Oma hat mal in den 90er Jahren mit einer Frau im Krankenhaus gelegen. Keine Ahnung, meine Oma hat neue Hüfte gekriegt. Und neben ihr lag so eine superreiche Frau. Und ich weiß noch, dass mein Opa sich mit der unterhalten hat. Ich war noch ein Kind, ich war so 10, 12 Jahre alt. Und dann hat die halt erzählt, wodurch sie und ihre Familie so reich geworden sind. Parkhäuser. Kriegst du natürlich heute nicht mehr, aber wenn du in den 60er Jahren in Köln zum Beispiel dir ein Parkhaus gebaut oder gekauft hast, das ist ja, Parkhaus ist ja die geilste Sache ever. Du hast gar kein, also klar, jetzt nicht als Business-Idee übernehmen Leute, weil ihr kriegt natürlich keinen coolen Platz für euer Parkhaus und heutzutage ist es auch super teuer zu bauen. Aber wenn du theoretisch in den 60er oder 70er Jahren ein Parkhaus irgendwo in der Kölner Innenstadt besessen hast, du hast ja keine Aufenthalt, also du musst das einmal im Jahr vielleicht reinigen lassen. Du brauchst zwei Typen, die darauf aufpassen. Du brauchst Strom, das zu beleuchten. Du brauchst eine Schranke. Das ist es. So mehr ist es halt nicht. So, das ist ein Parkhaus.
Ja.
Und das generiert halt die ganze Zeit Geld. Ohne Aufwand. Das ist halt, die Frau war so absurd reich. Das werde ich nie vergessen. Ich habe als Kind dann meinen Eltern erzählt, ich will mal ein Parkhaus besitzen. Leider habe ich das nicht erreicht.
Ja, aber ein Parkhaus ist schon, also sehr lukrativ, glaube ich. Also inzwischen ist das ja alles, also in Stuttgart zum Beispiel, Abcoa ist Monopol in Stuttgart und die diktieren die Preise. Also wenn in Stuttgart Stuttgart kostet in der Innenstadt die Stunde 3 bis 5 Euro. In Karlsruhe zum Beispiel ist es 1,50 €.
Selbst das wäre früher noch teuer gewesen. Ich glaube, dieses Abcoa-Ding ist so ein bisschen wie die Mokko-Mafia, ne? Die übernehmen alles, weißt du, so früher wie auf dem Kiez. Die übernehmen jetzt die Parkhäuser. Da kommen wahrscheinlich so Abcoa-Leute zu dir mit so einem Geldkoffer und einer Knarre und sagen so, ihr Parkhaus ist jetzt unser Parkhaus. Weil es gibt nur noch diese Abcoa-Parkhäuser überall. Früher waren das,
soweit ich weiß,
private Eigentümer. Also dir gehörte das Parkhaus, diese Oma da, der gehörte ein Parkhaus. Und die war unfassbar reich. Also richtig reich.
Ja, aber du musst jetzt mal überlegen, Basti. Ich glaube nicht, dass die, also klar wirst du da nicht bedroht, aber wenn du halt als Abcoa, wenn du halt als großes Unternehmen kommst in eine Stadt, es gibt 8 sehr gute Parkhäuser, dann zahlst du da halt den Preis, den die verlangen. Dafür investierst du dann halt. Aber wenn dir alle 8 gehören und die vorher 2 Euro oder 3 Euro verlangt haben und die gehören jetzt alle 8, dann verlangst du halt irgendwann 4 Euro.
Was war das Teuerste, was du je fürs Parken bezahlt hast?
565 €.
Ah, stimmt, die Story, ja. Die Holland-Story. Ja, ich habe ja meine Nancy-Bahnhof-Story erzählt, wo ich nicht gewusst habe, dass man, das ist auch so geil, ne? Das ist alles auf Französisch. Erster Stock kostet die Stunde 12 Euro, zweiter Stock kostet die Stunde 1 Euro. Also wenn du einen Stock tiefer fährst, nicht höher, einen Stock tiefer. Aber da das alles auf Französisch war, konnte ich das nicht lesen und hatte dann auch irgendwie 200 irgendwas Euro. Aber sagen wir mal, wo ich mich nicht vertan habe, sondern wo es einfach nur die Parkgebühren waren, war das Allerteuerste, was ich hier erlebt habe, Amsterdam.
Ja, das war bei mir war es in Amsterdam, ja.
Ja, das ist ja am Parkautomaten irgendwo, Amstelflein oder wie das heißt, 120 Euro am Tag am Parkautomaten. So. Mhm.
Ja, ja. Ja, also wenn du so eine billige Tiefgarage hast, 75 Euro am Tag und genauso wie du es gerade gesagt hast, gibt viele, die kosten 120.
Aber gut, die haben die Stadt halt auch vor langer, langer Zeit gebaut mit den ganzen Grachten, ohne zu berechnen, dass da mal hunderttausende Autos halten müssen.
Absolut, das hätte auch nie jemand damals gedacht, weißt du, wir brauchen Platz für Autos. Ich meine, die meisten, die dort leben, haben ja entweder ein Fahrrad oder so Mini-Autos. Das ist ja,
ich weiß keine nicht, Ahnung, welche Großstadt mittlerweile, ich weiß nicht, Barcelona ist nicht, Madrid auch nicht. Es gibt mittlerweile Großstädte im europäischen Raum, ich glaube in Spanien auch, die autofrei sind, komplett autofrei. Also die Innenstadt,
Ja, Berlin.
Ja, Berlin ist ja nicht autofrei.
Doch, du kannst ja nicht mehr mit dem Auto reinfahren.
Wo kannst du nicht mehr mit dem Auto in Berlin reinfahren? Also ich war letztens noch in Berlin. In Neukölln, ja, kannst du nicht reinfahren. Ja, stimmt. Da kannst du nicht reinfahren. Aber auch nur, weil dein Auto dann deren Auto ist. Obwohl Neukölln ist ja jetzt Szenekiez, Bruder. Das ist ja so ein Berliner Ding. Weißt du, Szenekiez wandert ja immer. Vor 20 Jahren war es Friedrichshain und Prenzlberg. Jetzt ist es Neukölln. Vor 20
Kreuzberg,
Jahren konntest du...
Kreuzberg ist richtig Szene. Also Neukölln ist immer noch... Bro, wenn du da ganz normal rumläufst, da passiert dir gar nichts. Also klar, es ist jetzt oft so diese Gangster-Vision, die meisten haben. Ich gehe rein und dann werde ich auch das. Also London ist zum Beispiel viel viel gefährlicher als Berlin.
Ich kannte durch meinen Job im Knast ja wirkliche Kriminelle, also so richtig, richtige Kriminelle. Und da hat mal einer zu mir gesagt, die einzige Stadt, wo ich wirklich immer Angst gehabt habe, wenn ich da einen Deal hatte oder eine Situation hatte, war Amsterdam. Amsterdam muss eine richtig krasse kriminelle Szene unter der Oberfläche haben. So. Und der meinte halt, wenn du in Amsterdam einen falschen Schritt machst, 2 Kugeln im Hinterkopf und du landest in der Gracht. Keine Ahnung,
ich kann das jedem empfehlen, ihr müsst euch unbedingt mal die Doku angucken über die Mokromafia. Auf YouTube gibt sie, ich weiß nicht mehr, ob die von Arte ist oder von Spiegel TV. Ey, das ist wirklich sehenswert. Und dann sieht man mal, wie heftig, also da hängt ja alles mit drin, Digga. Also da ist ja die Mokromafia ist mit drin, Kolumbianer sind mit drin. Also richtig crazy shit. Aber ich würde mir, also jetzt mal ganz ehrlich, Digga, ich würde mir, ey, wenn ich mir überlege, so zu einem Deal, wo die sagen, hey, bring einen Geldkoffer mit, 50.000 Euro, und dann kriegst du den Stoff. Ich würde mir da die Hose scheißen lassen, Alter. Keine Ahnung, dann siehst du so zwei Typen mit so einem Koffer noch gegenüber und dann acht im Hintergrund. Weißt du, und du kommst alleine, du so, na, und dann, wenn ich sagen würde, habt ihr die Ware? Die so, halt deine Fresse und gib den Koffer, du Bastard. Also ich wäre der Typ, der immer abgezockt wird.
Ich meine, ich lebe ja in der Stadt mit der, sagen wir mal, romantisiertesten Vorstellung von Kriminalität. Köln hat ja in den 70er und 80er Jahren eine Rotlicht- und Kriminellen-Szene, die gekennzeichnet war durch so besondere Figuren. Schäfers Nas, der Dumse Tün, der Lange Tün. Und das waren alles Zuhälter und Drogendealer, meistens aber eher so Zuhälterbereich. Und aus heutiger Sicht, wenn du dir, ich habe dir gerade ein Bild geschickt vom Dumse Tünd. Mhm. Und das war sein Outfit in den 80er Jahren. Das war ein Mann, vor dem Leute Angst hatten. Mach bitte kurz dein Handy auf und schau mal rein. Das kann man aus heutiger Sicht kann man das nicht mehr ernst nehmen.
Der aber Tünd, das ist 80er Jahre, ja, okay.
Er sieht aus, ja, als hätte Thomas Gottschalk Sex mit einem Büffel gehabt. Also er hat so eine blonde Mini-Pri-Frisur. Er hat einen hochstehenden Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und trägt eine Ganzkörper-Lederkombi in Cognac-Farben. So ja, was, aber wir können das mal googeln, wir können das zur neuen Folge Lamellen mal posten. Digga, das ist mit so.
Aber, Bro, das ist ja genau die Sache. Das waren halt alles harte Jungs, Mann.
Ja.
Da hast du halt eine kassiert, Digga, die sind vorbeigekommen, du hast eine kassiert, pum. Und weg warst du.
Ja, und es gibt heute noch Führungen in Köln. Der Lange Tünn, den gibt's noch. Der Dumse Tünn, den gibt's schon nicht mehr, den ich dir gerade geschickt habe. Aber der macht zum Beispiel so Führungen durch das Rotlichtviertel von Köln oder das ehemalige Rotlichtviertel von Köln. Und dann kannst du da halt mitlaufen und der erzählt dir halt von den alten Zeiten, wo, sagen wir mal, ähnlich wie auf der Reeperbahn auch, das alles, am Ende ist es Kriminalität, aber trotzdem wird das dann so erzählt wie so eine Volkssage. Es wird alles so ein bisschen positiviert. Am Ende haben dort Menschen auch unter Ausbeutung gelitten, Drogensucht etc. Trotzdem, wenn man das vergleicht mit dem, wie das heute, also sagen wir mal, die organisierte Kriminalität, die heute zum Beispiel hier wahrscheinlich den Drogenhandel in Köln und auch den Frauenhandel übernommen hat, war das damals alles relativ brav, in Anführungszeichen. Trotzdem schlimm.
Ja, Bro, also brav ist immer so eine Geschichte, gell? Also es war halt einfach anders.
Es war anders. Es gab so eine Ganoven-Ehre und dieser ganze Kram, das gab's wohl schon irgendwie. Da habe ich letztens noch mit Philipp Fleiter drüber gequatscht, von Verbrechen von nebenan. Ich war nämlich Gast in seinem Podcast. Kann man mal reinhören, das ist wirklich ganz süß geworden. Und wo wir gerade bei Verbrechen sind, ich habe ja jetzt, die kleine Werbung sei erlaubt, auch einen Podcast mit Sprünki namens Friends in Crime. Da geht es genau um Verbrechen. Und es ist ein True Crime Podcast. Sprünki ist Journalistin. Ich habe ja mal Psychologie studiert. Und den könnt ihr jetzt, wenn ihr Bock habt, und du natürlich auch, Ötzi Bär, könnt ihr hören. Und zwar immer 4 Wochen früh auf Podimo, da sind jetzt schon 3 Folgen, glaube ich, raus. Und dann 4 Wochen später, da gibt es jetzt gerade 1 Folge auf Apple Podcasts, auf Spotify, RTL Plus, natürlich auch auf RTL Plus. Hört mal rein, ist wirklich ein schönes Projekt geworden. Wir nennen unsere Follower die Fickies.
Oft werden ja Gangster romantisiert, ja, also in den meisten Filmen, dass man eine gewisse Sympathie entwickelt, ist ja auch aus dramaturgischer Sicht sehr wichtig, weil die wollen ja auch, dass du dranbleibst und vielleicht, wenn dann noch eine zweite Reihe kommt, aber ist ja auch so, also wenn du Narcos anguckst,
ja,
hast du eine gewisse Sympathie.
Richtig, und das ist der Grund, warum meine Frau zum Beispiel, die ja aus dem Land kommt, von dem dort erzählt wird und die an Narcos allein schon absolut zum Kotzen findet, dass der Hauptdarsteller kein Kolumbianer ist, der Pablo Escobar spielt. Der spielt das wohl sehr gut. Ich habe die Serie nur ganz kurz gesehen. Ich habe nur 3-4 Folgen gesehen. Aber sie sagte halt, man hört sofort, wenn man Lateinamerikaner ist, dass das kein Kolumbianer ist. Und das ist für die allein schon dahingehend ein bisschen eine Beleidigung. Plus, dass sie halt an der Serie überhaupt nicht mag, dass diese Serie Pablo Escobar als nachvollziehbaren Menschen zeichnet. Weil Pablo Escobar ist für die Kolumbianer, für den normalen kolumbianischen Bürger ungefähr gleichbedeutend mit das, was für uns Hitler ist. Weil der hat dieses Land in eine nicht enden wollende Spirale von Gewalt und Horror gestürzt über Jahrzehnte. Und bis heute wirkt das nach. Guck mal, das Erste, wenn Leute Kolumbien hören, was das schönste Land ist, das ich jemals gesehen habe. Kolumbien ist wunderschön. Das Erste, was jeder immer sagt, wenn du Kolumbien sagst, ist Kokain. Sofort. Und das liegt ausschließlich an Pablo Escobar. Weil natürlich alle diesen Namen kennen und weil darüber in den 80er Jahren 90% des amerikanischen Kokains oder weltweiten Kokainhandels gelaufen sind. Ist ja, ja auch wichtig.
Das ist ja auch, aber das Erste war, woran Leute im Ausland denken, wenn du ja, Deutschland sagst, Hitler. Ist Hitler.
Ja, genau. Ja. Aber wir mögen Hitler nicht. Und die Kolumbianer, 99% der Kolumbianer mögen Pablo Escobar nicht. Also zum Beispiel, du musst dir vorstellen, in den,
hast du mit allen geredet, oder was?
Nee, aber wenn du, ich war ja da und es ist ja, schon wirklich...
Einmal 2 Wochen hast eine Statistik gemacht. Also ich war jetzt 2 Wochen in Kolumbien, ich weiß jetzt alles.
Nee, aber ich bin ja jetzt schon länger
mit jemandem aus dem Land. Ich weiß, es ist ja eine Grundsympathie, die manche haben. Man hat ja auch, also man sagt ja auch, dass viele Leute aus der Unterschicht oder aus den ärmeren Bereichen haben ihn verehrt.
Ja, aber auch nur in einem sehr begrenzten Bereich. Und das hat Pablo Escobar halt ganz bewusst gemacht, ne? Also Schulen und Fußballplätze zu bauen, um für sich zu werben. Er hat ein Flugzeug in die Luft gejagt, um eine einzige Person zu ermorden und hat dann noch 245 andere Leute mitgenommen. Und
ich finde ja nicht cool, Digga.
Die Familie meiner Frau war davon betroffen, weil die Mutter meiner Frau Schönheitskönigin war in Kolumbien. Und die war mal in der Disco in den 80er Jahren. Und dann kamen halt so offensichtlich aus der Kriminalität stammende Leute rein. Und dann kam halt ein befreundeter Mann zu ihr und sagte so, ihr geht jetzt sofort nach Hause, weil das sind die Männer von Pablo Escobar und die sammeln jetzt hier Frauen für die Zwangsprostitution ein. Und das wäre dann, also wenn sie dann in dem Moment nicht gegangen wäre, wäre sie einfach verschwunden. Dann wäre sie weg gewesen, so. Und ja, das war die Realität. Und ja, aber stell dir mal vor, du stehst irgendwo in der Disco, tanzt, hast irgendwie einen schönen Abend, hast einen Drink in der Hand und auf einmal kommen Leute rein, sammeln dich, schmeißen dich in den Wagen und du wirst nie wieder gesehen. Und das war damals wirklich die Realität. Heute ist es anders. Es gibt immer noch viel Kriminalität in Kolumbien, aber die kommt aus anderen Quellen. Und Pablo Escobar wird dort nicht mehr. Und deswegen ist auch Narcos für meine Frau, es gibt mehrere Serien über Pablo Escobar und Narcos ist für sie viel zu positiv.
Ich sag's mal so, natürlich machen die das so. Guck mal, Breaking Bad, also mit Walter White, hast du ja auch eine Sympathie. Aber er macht halt Crystal Meth.
Ja, also Breaking Bad lebt ja, oder Breaking Bad ist so besonders oder so geil, weil Breaking Bad es schafft, dass du...
du entwickelst eine Sympathie. Du sagst, er hat Krebs, er will seine Familie schützen, er will noch was hinterlassen, sein Sohn ist behindert und er denkt sich, hey, das ist das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, um ihm eine normale Ausbildung. Genau. Aber dann merkst du auch, wie er in den Wahnsinn abtaucht. Aber du kannst Walter White und
Pablo Escobar damit halt nicht vergleichen. So, ne? Das sind
ja
andere.
Ich sage nein, generell, dass in Serien, natürlich, er ist eine fiktive Figur und der andere ist ja eine Figur, die gelebt hat, aber...
Ja, und Walter White tut nicht, also ist von der Grausamkeit der Dinge, die er tut, nicht annähernd vergleichbar. Aber trotzdem, no, hast du recht.
Bro, er produziert Crystal Meth.
Ja.
Weißt du,
das eine
tötet dich sofort, das andere tötet dich langsam.
Ja,
weil letztendlich ist beides...
Pablo Escobar hat ja nicht nur Drogen produziert, er hat halt 100.000 Menschen ermorden lassen. So, das ist anders als das, was Walter White tut. Trotzdem ist die Folge dessen, wenn du Drogen produzierst, und das wird ja auch in 2-3 Folgen von Breaking Bad thematisiert, ne, wo du ein paar Drogensüchtige dann wirklich mal erlebst, also wo Jesse dann so in die Drogenwelt abtaucht und diesen Drogenhäusern, weißt du, wo die Leute da einfach nur dahinsiechend rumliegen und einfach verrecken.
Ja, mit dem kleinen Kind.
Genau, das ist schrecklich. Das ist absolut schrecklich und das ist die Folge dessen, was Walter White da tut. Und das ist das Krasse an dieser Serie. Und ich glaube auch, das Meisterstück an Breaking Bad, warum diese Serie aus meiner Sicht die beste Serie aller Zeiten ist, weil du die ganze Zeit hin und her schwankst zwischen auf der einen Seite verstehst du die Motivation von Walter, du siehst aber auch dieses Abrutschen in die Kriminalität und es gibt ja immer wieder Situationen in der Serie, wo er aussteigen könnte und es nicht tut. Und das ist, ja, das ist halt meisterhaft will, ja. beschrieben, genau.
Und das ist halt auch diese, ja, dieses Streben nach Macht und mehr. Also wir Menschen, wir alle Menschen tendieren dazu, immer mehr zu wollen. Alle. Ob es jetzt Macht ist, ob es jetzt Geld ist, ob es jetzt Erfolg ist. Weißt du, diesen Punkt zu haben und zu sagen, ich bin jetzt zufrieden, ich will nicht mehr. Also da stehen zu bleiben und zu sagen, okay, hey, mir reicht das. Den haben ganz wenige Menschen. Dass sie sagen, hey, bin eigentlich so ganz happy, ist richtig cool. Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht.
Ja.
Aber, und dieses, und das ist ja auch so diese Leiter, die dann, wenn du in die Kriminalität einsteigst, dass du immer mehr Macht bekommst. Weißt du, du kriegst, am Anfang bist du so der Laufbursche, da machst hier und da, bringst mal ein Päckchen dahin, bringst mal ein Päckchen dahin und machst mal auf einer Feier ein bisschen ein paar Drinks und kümmerst dich so um die Kleinigkeiten und dann baust du halt Vertrauen auf, dann kriegst du immer mehr Aufgaben und dann kannst du dich hocharbeiten und dann sieht man, ist das ein Typ, der labert viel oder der ist unpünktlich oder der kümmert sich nicht um Sachen und weißt du, und aber wenn du ein vertrauenswürdiger Mensch bist, in den ihren Augen die Aufgaben gut erfüllst und dann hängt es auch davon ab, welches Aufgabengebiet du abdeckst. Und so haben die sich hochgearbeitet. Aber heutzutage ist es so, und das ist auch sehr interessant in der Doku, in der Mokromafia, da wollen die schnell, ganz weit nach oben. Und dann siehst du, dass es halt an Grausamkeit keine Grenzen gibt und dass die alles dafür tun. Weißt du? Also gerade so, gibst einen 16-Jährigen, sagst, hey, den und den ausschalten, dann schaltet er den aus.
Ja, das sofort. Ist bis heute
weil
auch
er will
so,
sofort
ne?
hoch. Aber wenn wir das jetzt mal aufs Normale, ohne diese Kriminalität nehmen, ist ja auch so, dass wir uns alle sehr oft sehr gern wünschen, mehr zu haben. Weißt du? Das ist so ein innerer, ja, wie so ein, ich weiß nicht, so eine kleine Eigenmotivation, aber man will ja auch immer mehr. Weißt du? Man, in allem, was wir haben. Ich meine es nicht nur auf finanzieller Basis, sondern auch auf Erfolg oder Anerkennung und das Ansehen im Freundeskreis und danach streben ja Menschen oft.
Ja, und, danach streben Menschen oft, ja. Also trotzdem gibt es natürlich Grenzen, die manche überschreiten und andere nicht überschreiten. Also deswegen,
komplett losgelöst. Nee, ich meine losgelöst von der Kriminalität, also wirklich komplett weg davon.
Ja, aber also das ist ja auch in unserem Job zum Beispiel. Also du hast dich ja in deiner Karriere immer dafür entschieden, dein eigenes Material zu schreiben und auf die Bühne zu gehen. Und andere haben sich dafür entschieden, das Material von anderen
zu nehmen. Und damit auf die Bühne
zu
gehen.
Ja, zum Beispiel, ja. Und,
da kenne ich aber, sehr viele Comedians. Dankeschön, ja, ihr Wichser. Danke.
Ich erzähl in letzter Zeit auf der Bühne auch immer von meiner Zeit als Breakdancer in Stuttgarthausen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Auch das, also das ist nicht kriminell, vielleicht moralisch kriminell, aber auch das ist eine Entscheidung. Ich hätte das nicht getan, du hättest das nicht getan. Andere haben gesagt, okay, der Erfolg ist mir so wichtig, dass ich kein Problem habe, mich auch bei jemand anderem zu bedienen. So.
Ja.
Und
die Leute juckt's am Ende nicht. Die Zuschauer, die juckt's nicht. Und die denken sich, ja, Zuschauer jetzt, mein Gott, hä? Weißt du, Zuschauer, letztens kam jemand zu mir und hat gemeint, ey, du bist so lustig, Mann. Ey, so geil. Hey, bei LOL, ich hab mich totgelacht. Ich so, ach so, echt? Ja. Was fandst du denn so lustig? Ey, da hast du diese eine Nummer gemacht bei LOL. Ey, ich hab so gelacht. Ich hab einfach nichts gesagt. Ich so, ja, stimmt. Und das kannst du auch den Leuten nicht übel nehmen, das ist ja auch nicht den ihr Beruf.
Nee, du musst kurz auflösen, dass du nie bei LOL warst. Das weiß
ja,
ich jetzt
natürlich.
Nicht,
ja, die mich kennen, die wissen das. Ich war noch nie bei LOL, aber deswegen nehme ich es den Zuschauern auch nicht übel, weil sie sind weder Richter noch Henker, sondern das ist halt die Assi-Aktion.
Hatte ich letztens lustigerweise auch, dass einer mir erzählte, wie geil du bei mir, hatte ich genau die gleiche Story, dass letztens einer zu mir meinte, auf der Straße, ey, Alter, du warst bei LOL, warst du so bei Laughing Out Loud, du warst so lustig. Und ich guck den an so, ich war da nie. Und der so, doch. Ich so, Also glaub mir, ich wüsste, ob ich da gewesen wäre, so, ich wüsste das schon. Und dann denkst du, wie krass das ist, dass der das einfach jemand komplett anderen gesehen hat und gedacht hat, ich bin das. Oder er jetzt gedacht hat, ich bin jemand anderes oder so. Ist ja auch okay, nee,
oder er,
wer bin ich?
Er kann es nicht also zuordnen, deswegen meine ich auch, mir ging es um Folgendes. Ich kann von Zuschauern, weil wir immer sagen, die Zuschauer interessiert es nicht. Und das ist halt auch die Sache, die können sich das ja auch nicht merken, alles. Weißt du, oder so, ah, der Gag ist von dem. Es gibt halt so richtig charakteristische Gags. Aber wenn du mal überlegst, die Leute kommen zu meiner Show, es ist einfach 2 Stunden, 10 Minuten Sprache. 2 Stunden, 10 Minuten Text. Und du kannst dir nicht alles merken. Und das ist jetzt schon die 5. Show, die ich geschrieben habe. Jetzt kommt die 6. Und dann kommen halt Comedians, die alte Sachen von mir gesehen haben oder dort waren und denken sich, hey, das spielt sowieso nicht mehr. Ich zock das jetzt, Digga. Ich klau ja, das. Und die richtig dreisten klauen noch vom aktuellen Programm. Oder
das
klauen
Problem
die Figur.
Ist, das Problem ist natürlich, dass Themen immer unterschiedliche Blickwinkel zulassen. Aber wenn du zum Beispiel über Sanifair-Klos redest, Beispiel, ne, dann ist natürlich mega naheliegend, dass du über diese 1-Euro-Sache sprichst. Das Kacken 1 Euro kostet.
Ja,
und da sprechen halt auch 5 verschiedene Comedians drüber. So. Aber ich finde, es wird immer schwierig, wenn der Gag der gleiche ist und wenn, wenn er ist recht, natürlich, wenn die Worte die gleichen sind. Es gibt ja Comedians, die haben sich wirklich wortgetreu an anderen Programmen bedient, wo du so denkst, Digga, das ist krass. Ne? Also wobei man auch sagen muss, und ohne jetzt Namen zu nennen, viele der alten Comedians der 70er und 80er Jahre, die heute noch bekannt sind, haben damals Schallplatten aus den USA genommen von bekannten amerikanischen Komikern, die Jerry Lewis, Bill Cosby etc. und haben die 1:1 übersetzt und in Deutschland aufgeführt. Das hat nur damals niemanden interessiert, weil niemand in Deutschland Bill Cosby beispielsweise kannte.
Ne, als Stand-Up-Comedian, ja.
Ja, aber ja, man kannte den vielleicht aus dem Fernsehen, aber niemand hatte zu Hause eine englischsprachige Comedy-Schallplatte von Bill Cosby.
Und das ja, aber ist trotzdem scheiße, den, auch wenn das
scheiße,
namhafte Leute sind, ist mir das auch vollkommen egal, weil letztendlich ist das ja das geistige Eigentum und du bist einfach zu faul, um dich hinzusetzen und Gags zu schreiben. Und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Ich gebe dir da absolut recht. Es gibt manche Themen, die liegen auf der Hand. Also zum Beispiel Horrorfilm. Man erzählt über einen Horrorfilm, jemand rennt aus dem Haus raus, links die belebte Straße, rechts ein Einkaufszentrum, geradeaus der Wald. Wo rennt man hin? Der Wald. Das ist so ein Gag. Er liegt auf der Hand. Es ist sehr, sehr offensichtlich, dass jemand diese Beobachtung macht oder zumindest die Aussage trifft. Warum rennt, wenn dich ein Mörder jagt mit einem Messer, warum rennt man immer in den Wald? Und warum fällt man immer wieder hin auf den Boden und steht auf und fällt hin und der rennt dir hinterher? Das ist ja so offensichtlich, aber so wie du gesagt hast, Digga, Figuren. Weißt
ja,
du?
Figuren, das stimmt.
Also jetzt stell dir mal vor, ich würde mich auf die Bühne stellen und sagen, hi Leute, ich bin Ranjit. Dann würden alle sagen, hä, ist von Kaya. Warum machst du das? Weißt du? Aber wenn Leute dann meine Figuren klauen, zum Beispiel, ich habe so immer diesen Schwaben gemacht, so jetzt lassen wir uns gerade, auf geht's, weißt du, als Türke. Und es macht dann anderer, dann auch aus der gleichen Stadt, macht es auch nach. Und wenn eine Frau...
Ich habe das Gefühl, du hast ein relativ präsentes Beispiel im Kopf. Das klingt zumindest so.
Nee, das ist jetzt... Ja, ich habe viele. Bruder, ich kann dir die ganzen... Ich würde auch gerne Namen droppen, Alter. Für mich ist das... oder ein anderer Comedian, der hat meine Ärztenummer 1:1 übernommen. Ich habe eine Arztnummer, wo ich sage, jeder kennt diesen Moment. Du bist in der Innenstadt und genauso erzählt es auch. Da ist
wo
eine
du mal bei den Mitternachtsspitzen mit abgekackt bist, die Nummer?
Nein. Das ist eine andere Nummer. Nein, das ist nicht die Mitternachtsspitzennummer. Aber ich erzähle dann und dann sagen wir, jeder würde, und dann sagt immer einer, haben wir einen Arzt unter uns? Und dann jeder wird von uns gerne sagen, ich bin ein Arzt. Weißt du, und dann würden wir gerne sagen, stabile Seitenlage, 4 Milligramm Adrenalin, intravenös, aber du kannst gar nichts. Also diese Herleitung und dann auch die Story und genau das gleiche Acting, Digga. Und dann habe ich den Comedian angerufen und weißt du, was das Harte war, Digga? Der hat's bei Comedy Central gespielt. Im Fernsehen. Stand-Up 3000 Show. Und weißt du, wer die Nummer auch bei Comedy Central Stand-Up 3000 gespielt hat? Ich. Und ja, weißt du, was unter meinem Video drunter stand? Warum klaut der von dem Typen? Steht unter meinem Video. Dann habe ich den angerufen, habe ich gesagt, Digga, warum klaust du meine Nummer? Weißt du? Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich bin dann ins Internet, Digga, und habe da, nicht ins Internet, während Corona habe ich Videos sortiert, sorry. Comedy King, was ich moderiert habe. Und er war, weil ich habe zu ihm gesagt, Digga, ich habe doch diese Nummern voll oft gespielt, auch damals mit Rebel, als wir unter... Nee, es kann nicht sein, bla bla, das, nee, das habe ich selber geschrieben. Und dann, Bruder, habe ich gesehen, er war in meiner Show zu Gast, Comedy King in Stuttgart, als ich moderiert habe. Und an dem Tag spiele ich diese Nummer auf der Bühne und sage danach, und jetzt kommt Comedy XY, ja, und dann kommt er rein. Und jetzt sagt der Typ, Digga, ich kenne die Nummer von dir nicht. Und so sind alle Comedians, Digga. Also es gibt auch so einige, die haben sehr viel abgenommen.
So sind nicht alle Comedians.
Ja, aber nee, die von mir gezockt haben, Digga. Von mir haben 5 Comedians, haben von mir Nummern 1:1 übernommen. Verstehst du? Und das ist nicht cool.
Nee, das, ja, da gibt's gar nichts dazu zu sagen. Nein, das ist nicht cool. Sollte man nicht tun. Ist, nein, weil wir haben in unserer Branche das, was wir tun auf der Bühne. Wir produzieren ja keinen Tisch. Wir bauen ja keinen Schrank. Wir erschaffen ja keine Firma. Wir kochen keinen Burger, sondern unser Burger ist unser geistiges Eigentum. Und das ist das Einzige, was wir haben. So, ne? Wir haben ja nur ein Blatt Papier, wo drauf steht, ey, das ist der Gag, den mache ich jetzt vielleicht. Und wenn sich da jemand wie im Gemischtwarenladen, weißt du, so wie bei der bunten Tüte bedient und sagt, hier, den Gag finde ich auch noch gut, den nehme ich auch noch mit. Natürlich gibt's Sprüche, die sich doppeln. Natürlich gibt's Formulierungen, ja, die sich mal doppeln dürfen. Sowas passiert. Aber wenn man ganze Nummern oder Settings oder auch natürlich Figuren übernimmt, ja, das ist undiskutabel. Ne?
Die haben, hey, so wirklich richtig bekannte Leute, Basti. Guck mal, meine Englischnummer. 1:1 übernommen.
Listening Comprehension.
Ja.
Ja, also ich habe das, vielleicht bin ich ein weniger guter Komiker als du, weil ich habe das echt noch nicht erlebt. Doch, letztens hat mich jemand angerufen, dass meine Nummer, die ich am Ende meines Programms spiele, über das verstopfte Klo, dass die von einem deutschen Comedian auch gespielt wurde. Aber ich habe dann so, ja, habe ich gedacht, ey, Programm ist jetzt zu Ende, so. Und da hat mir auch irgendjemand geschrieben, dass ein englischer Komiker, ich kannte es nicht, dass ein englischer Komiker mal eine ähnliche Story erzählt hätte. Da habe ich das gegoogelt. Stimmt, ist eine ähnliche Geschichte, geht auch um ein verstopftes Klo. Aber dann ist halt trotzdem immer die Frage, also der Deutsche hat das wirklich komplett von mir übernommen, das merkt man so, weil es einfach genau die gleiche Geschichte ist. Beim englischen Komiker, der das vor mir erzählt hat, gibt's Ähnlichkeiten zu meiner Geschichte. Ja, dann denke ich so, ach komm. Jetzt ist mir auch egal. Aber klar, wenn man sich wie du jetzt so, wenn man wirklich nachweisen kann, Alter, ich habe den anmoderiert, habe die Nummer direkt vor seiner Nase gespielt und ein Jahr später hat er sie selber gespielt, das ist wirklich nicht cool.
Bruder, bei mir war diese Englischnummer, er hat mich anmoderiert in einer Mixshow, Nightwash. Ich sag's ja, er hat früher Nightwash moderiert. Ich habe diese Nummer dort gespielt und jetzt, 10 Jahre später, spielt er diese Nummer in seinem Solo. Weißt du? Und sagt so mit der Kassette, listen, aber er sagt nicht listening, kommt listen and repeat. Und dann genau die gleichen Namen. Hey Sally, hey Jack, how are you doing? Und so, und dann sagt er so, und dann willst du das anwenden. Und ich war so, Digga, ich hab das doch vor dir gemacht, Alter. Was hast du für eine Festplatte im Kopf? Weißt du? Es ist, ja, egal, fuck it, Mann. Ja, nee, weißt du, warum mich das so aufregt?
Weil es ärgerlich ist.
Ja, weil du an diesen Nummern arbeitest, Bruder. Du setzt dich hin, du arbeitest die Nummer aus, du willst sie perfektionieren, du gibst alles über Monate, Jahre, weißt du, damit die Nummer am Ende so ist, dass du sie im Fernsehen spielst oder du diesen Charakter so entwickelst. Weißt du, guck mal, wenn ich meine Videos von ganz früher angucke, wo ich einen Schwaben nachmache, die sind nicht gut, Digga. Also mir gefährlich so mein Timing, so wie ich das alles betone, die Körpersprache, dann denke ich mir so, oh, aber über Jahre hinweg hast du dann eine Figur entwickelt und sagst, yes, das ist jetzt cool. Das ist genau jetzt ist das cool. Und dann kommt einer und nimmt genau die fertige Figur und macht sie weiter. Weißt du? Und benutzt dann jetzt einfach andere Namen. Aber am Anfang hat er auch gesagt, so Hannelore, jetzt komm ich mal her. Weißt du, so, wo ich mir denke, Digga, du bist Türke, du kommst aus der gleichen Stadt wie ich, du machst Albaner nach und auch Schwaben die ganze Zeit und sagst, ja, Hannelore, jetzt aber komm ich mal hier. Weißt du, und dann rufe ich ihn an und dann sagt er, ja, du hast ja schon recht. Also, ja, also da habe ich mir auch gedacht, ich mache Özcan nach. Und ich so, warum hast du es dann ein Jahr lang gespielt? Ja, hey, ja, jetzt spiele ich es ja nicht mehr. Weißt du? Digga, dann denke ich mir so, Alter, was seid ihr für ehrenlose Menschen, Digga? Egal, fuck it, man.
Also gibt's gar keine große Diskussion drum. Ich kann dich verstehen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde das auch uncool finden. Weil das natürlich, wir haben nicht viel mehr als diese persönlichen Dinge, die wir machen. So, wir haben, das ist unsere Identität, was wir da auf der Bühne tun, so. Und nee. Wenn da jemand sich bedient und zugreift und so, dann ist das natürlich hart ungeil. Fertig. Das ist einfach hart ungeil.
Ja. In den USA wärst du schon längst gecancelt. In den USA.
Es gab in den USA Fälle davon, wo Leute sich bedient haben, wo sie dann in Anführungszeichen gecancelt wurden, ja.
Carlos Mendoza war das. Der hat eine Nummer von Bill
Carlos
Cosby
Mendoza.
Geklaut.
Carlos Mendoza, stimmt.
Der hat eine Nummer von Bill Cosby geklaut. Leute, ihr müsst euch vorstellen, der war richtig bekannt. Der hat richtig große Hallen gespielt. Dann war seine Karriere vorbei. Da ist keiner mehr hingegangen, Digga. Die Veranstalter haben seine Events abgesagt. Wegen krass. Einer Nummer, die er gemacht hat. Und das war diese Football-Nummer. Der Vater zieht das Kind groß, spielt jeden Tag Football, es regnet und du baust ihn auf, machst es, hier, Spielzüge, bla, und dann schafft er es Highschool, dann richtig ins National Team und dann kommt die Kamera und er sagt so, hey Mami, love you. Und diese, also die geht ja 1,5 Minuten, ist ja langgezogen, aber überleg mal, das hat ihm das Genick gebrochen.
Ja.
Das hat ihm das Genick gebrochen. Einfach komplett gecancelt.
Ist natürlich auch hart dumm, sich bei einem der bekanntesten Komiker der USA zu bedienen.
Ne? Ja, also, das stimmt auch, ja.
Also, weißt du, wenn du klaust, dann klau am besten irgendwie, weiß ich nicht, im kleinen Underground-Club von irgendwem, aber geh doch nicht hin und beklau. Gut, Bill Cosby, wir sprechen gerade von Bill Cosby vor 15 Jahren, bevor Bill Cosby zur Katastrophe wurde. Aber der war in Deutschland, der war in Amerika das, was wir in Deutschland vergleichbar. Ja, also keine Ahnung, Jungfrau der
Otto.
Lippe oder so. Otto.
Also
ja.
Bill Cosby war damals der King. Jerry Seinfeld hat hier ein Special, nee, das ist ja kein Special, eine Doku, die heißt ja Comedian. Und da wird hier ein Jüngerer, darüber haben wir ja schon mal geredet, ein Newcomer-Comedian und Jerry Seinfeld werden begleitet im Entstehungsprozess einer neuen Show, aber auch karrieretechnisch. Und dann sieht man, wie Jerry Seinfeld mit Ruhm umgeht und auch mit wie viel Demut er an die Sache rangeht. Und auf der anderen Seite so ein Newcomer, wie cool der sich auf einmal fühlt und damit gar nicht umgehen kann und die ganze Zeit am Kritisieren ist. Und dann gibt's eine Szene, wo Jerry Seinfeld mit Bill Cosby spricht und absolut begeistert ist und auch später dann, wie heißt der Typ, der eine Ohrfeige bekommen hat von Will Smith?
Chris Rock.
Chris Rock, ich glaube, dann erzählt das in einem Comedy-Club Chris Rock, wie krass der ist, dass der 2,5 Stunden Solo spielt. Das ist ja in den USA ist ja ein anderes Modell, 60-Minuten-Modell.
Das hat Sträter ja in seinem letzten Programm erzählt, dass er bei Ricky Gervais war, mit was englischer Comedian, kein amerikanischer ist, wo er mit Dieter nur bei Ricky Gervais war, für 150 Euro die Karte, erste Reihe und dann einfach, keine Ahnung, Ricky Gervais halt nach 60 Minuten sagt, thank you, und geht. Und Sträter da so steht irgendwie mit einem Gin Tonic in der Hand und denkt so, okay, wann ist zweite Hälfte? Und es gibt halt keine zweite Hälfte.
Das also, ist so eine lustige Nummer von ihm.
Ja, weil es einfach, ich meine, Sträter ist der König der Langspieler. Ne? Wenn du da hingehst und der hat einen guten Abend, dann können das auch mal 4 Stunden werden. Früher jedenfalls, mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber früher hat er locker mal 4 Stunden einfach aus der blanken Hose rausgemacht. Ich finde das halt auch krass. Also ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dem Publikum nur 60 Minuten bieten würde. Aber das ist das amerikanische Format. Deswegen sind auch die Netflix-Specials, die ihr guckt, oft so kurz, weil das ist das ganze Programm. Und bei mir ist das die erste Hälfte von Mr. Bombasti ist 60 Minuten. Die zweite Hälfte sind mit Zugabe 50 Minuten. So. Und das ist, ich finde das komisch irgendwie. Aber das ist halt eine andere Kultur. Das ist da so gelernt. Aber den Leuten so viel Geld aus der Hose zu ziehen für gerade mal eine Stunde, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht.
Naja, wobei, das ist halt so das Army-Konzept, das amerikanische Konzept, ich weiß auch nicht. Also,
ja, Digga, wir sollten das in Deutschland auch machen, dann hättest du nämlich jetzt nicht 6 Programme geschrieben, sondern 12, verstehst du?
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, Digga. Ich habe mir auch gedacht, ich so, Alter, ich habe einfach wenn ich so rechne, hätte ich jetzt 12 Programme geschrieben.
Entspannte 12 Programme.
Vielleicht sogar 13, weil einige waren ja, es waren 2,5 Stunden ging, also Oldschool. Ich weiß noch, manchmal habe ich Oldschool, ich war 23.15 Uhr fertig. 23.30 Uhr fertig mit der Show. Manchmal gingen die 3 Stunden, Alter.
Ja, das, dann wird's aber, wenn du das 4 Abende hintereinander machst, dann wird's auch hart. So, ne?
Ja, aber ich war damals so, ich will noch mehr. Weißt du, ich habe Crowdwork gemacht und habe mir gedacht, die Leute haben so viel Eintritt gezahlt. Ich will was zurückgeben, aber ja. Du, ich sag's mal so herum, jeder, die einen feiern dieses Format, weil die sagen, ja, genau jetzt. Ich hätte eigentlich mehr gewollt, weißt du? Und genau da hört's auf und das ist cool. Dann will ich mehr sehen. Und die anderen sagen ja 2 Stunden mehr. Also jeder kann das ja für sich selber entscheiden. Ich würde trotzdem nie in meinem Leben einen Döner essen ohne Soße.
Ja. Und wenn ihr jetzt mehr wollt von uns, dann habt ihr die Chance, indem ihr in Özcan Kosas neues Live-Programm geht, VIP, das jetzt im Vorverkauf ist. Es wird in die größten Hallen Deutschlands führen, die Lanxess Arena, in die Grugehalle, was weiß ich, ins Tempodrom.
Was, Digga?
Mich wird mein Programm Game Changer auch in ein paar dieser Hallen führen, aber nicht die ganz großen, aber ein paar Hallen immerhin. Da könnt ihr jetzt auch Tickets verkaufen. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, meine Stimme zu hören ohne den kleinen Mann, dann könnt ihr noch Friends in Crime anklicken und eine neue Folge hören, wo wir über jemanden reden, der mit der toten Leiche, die tote Leiche, mit seiner eigenen toten Partnerin, die gar nicht seine Partnerin war, 10 Jahre zusammengelebt hat. Ist ziemlich spannend. Hört mal rein. Özcan, willst du zum Abschied noch was sagen?
Heal the world. Make it a better place for you and for me and the end of the human race.
Thank you.
There are people dying.
God. Oh, God.
If you care enough for the living, to make a better place for you and for me.
For and we you dream of what can see, where
a dream will like a phrase. And a common lust of freedom, meme will like an erase. And follow me, keep string. And if you heard about a soul, and if you care for me, because the light of me, because love. And if we cry so high, there are spirits mad to die in my heart. If you are on my brothers.
Okay.
In a world. Okay. Du hast mich gefragt, ob ich noch was sagen will. Jetzt lass mich aussprechen.
Okay, aber du sollst nicht die verdammte Konstitution abhalten. Es reicht auch, wenn die Frage werde ich nie wieder stellen. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Passt auf euch auf. Bierenkacker ist raus. Tschüss.
I asking with the man in the mirror.